Hey Genie. Ach, Genie, ich hatte vergessen, du bist ja noch im Urlaub. Wir müssen noch ein bisschen auf dich warten. Aber genieß den Urlaub erstmal. Roman und ich machen heute, glaube ich, mal alleine weiter. Wir haben auch, glaube ich, relativ viel Euromaxing betrieben in letzter Zeit. Ne? Waren beide im Urlaub und haben jetzt, glaube ich, ein bisschen was aufzuholen. Also es freut mich, dass wir jetzt die Zeit finden, mal wieder zu quatschen, auch wenn wir vielleicht auf die Struktur dank Genie noch ein bisschen verzichten müssen, Roman.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, wir sehen uns jetzt so nach irgendwie 6 Wochen das erste Mal wieder in Person. Ich war die ersten 3 Wochen im Urlaub, du die zweite Hälfte, und es ist doch eine ganze Menge passiert im Tech-Umfeld, und wir haben für uns heute einfach mal gesagt, wir machen heute eine Folge, wo wir unsere Sommerferien aus der Tech-Perspektive etwas genau gemeinsam verarbeiten.
Ja, denn auch im Urlaub machen wir keine Pause. Also wir haben natürlich weiter alle Trends im Blick, probieren bestimmt auch das eine oder andere aus. Also ich habe es zumindest gemacht. Aber hast du denn dich denn erstmal gut erholt? Würdest du sagen, du kannst jetzt wieder voll durchstarten?
Also ich freue mich, wieder voll durchzustarten, sagen wir es mal so. Ich hatte einen tollen Urlaub, muss ich sagen. Also es war wirklich sehr erholsam, aber ich hatte eben auch dieses, kennen ja vielleicht die einen oder anderen Eltern, dieses Jahr zwischen Kindergarten und Einschulung bei unserem mittleren Kind, der ja auch ein paar spezielle Anforderungen hat, und 7 Wochen ihn zu betreuen, das oder 6 Wochen dann mit, auch in den Arbeitsterminen. Ich habe das ja vorhin gesagt hier, ich fühle mich so entspannt, voll Energie in so einen Termin reinzukommen und nicht darauf zu achten, dass neben mir irgendwie die Bude abfackelt. Doch, war toll und bleibt eine Erinnerung, aber muss ich nicht jedes Sommerferien so haben.
Ja, wir haben auch gerade festgestellt, wir haben unsere Kleine ist in die Schule gekommen jetzt auch, und jetzt gehen beide auf die gleiche Schule, und meine Frau und ich haben heute mal ausnahmsweise beide die zur Schule gefahren und auf der Rückfahrt festgestellt, okay, es kommt nicht häufig vor, dass wir alleine im Auto sitzen ohne Kinder. Das ist schon ein anderes Gefühl. Ne? Aber einerseits ist es natürlich schade, dass man jetzt wieder durchstarten muss mit dem Ernst des Lebens. Aber ich freue mich schon, weil es sind ja, tatsächlich voll. Sehr, sehr viele Dinge, die wir jetzt natürlich auch angehen werden. Sehr viele super spannende Themen, auch nicht nur für Autotime, sondern auch für unsere anderen Videos für Inside AI. Da gibt es einiges, was wir aufholen müssen. Aber lass uns da doch mal durchgehen. Lass uns doch mal so die paar Themen hier in aller Kürze diskutieren, die uns bewegt haben und die sicherlich auch die nächsten Monate von uns doch deutlich beeinflussen werden.
Ja, gerne. Also ich würde tatsächlich mit einem Thema anfangen, was mich tatsächlich im Urlaub total stark begleitet hat. Ich war in Italien im Urlaub, bin viel Auto gefahren, bekannterweise hatten ja der eine oder andere schon mitbekommen, dass ich hier ein Elektroauto fahre, ein Tesla, und wir haben ja vorher auch schon eine Tesla FSD Supervised Fahrt gemacht in den Niederlanden, habe ich mit Ascha zusammen gemacht, wo ich extrem super positiv danach war und beeindruckt von der technischen Fähigkeit, und es war schon echt so, dass im Urlaub mir oft gedacht hätte, ich hätte jetzt gern die 100 Euro investiert und hätte einfach diesen super intelligenten, was er ist, Fahrassistent gehabt und hätte das gerne noch weiter nicht nur ausprobiert, sondern einfach tatsächlich als Kunde gerne genutzt. Und das war etwas, wo ich mich freue, weil jetzt in den nächsten Wochen steht an, ob es jetzt eine europaweite Zulassung kommt, Anfang Oktober. Wir hatten jetzt das Cybercab-Event in USA, was jetzt nicht ganz so groß war, wie ich eigentlich gedacht hatte, aber jetzt fahren tatsächlich in den USA schon die ersten Robotaxis, die wirklich keine Pedale mehr haben und auch keine Lenkräder, sind jetzt zwar nur so knapp 50 Stück, aber die Zahl wird jetzt massiv steigen. Man hört von über mehreren Tausend, die schon produziert worden sind. Also ich freue mich da drauf, sehe aber da und habe mich damit intensiv damit vor allem mit beschäftigt, dass das jetzt gerade nicht mehr die technischen Herausforderungen gerade sind aktuell, was das FSD Supervise angeht, sondern die regulatorischen, und habe da jetzt ein differenzierteres Bild über die letzten Wochen bekommen. Auf der einen Seite stimme ich da Tesla in vielen Punkten zu, dass man Dinge weiterentwickeln muss und die Regulatorik muss sich auch weiterentwickeln. Mhm. Auf der anderen Seite braucht man auch ganz klare Beweise, nicht nur von Tesla selbst, sondern auch durch jemanden Dritten, dass so ein Level-2-System, wo der Nutzer jederzeit eingreifen muss, auch dazu noch in der Lage bleibt, bei so einer tollen technischen Lösung das auch noch hinzubekommen. Das ist, glaube ich, ein Dilemma, das aufzulösen in den nächsten Wochen. Das wird mich beschäftigen.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also wir waren tatsächlich auch in Italien, Süditalien, insgesamt pro Strecke 2000 Kilometer gefahren. Wir haben natürlich Zwischenübernachtungen gehabt. Ich hätte das auch gerne gehabt, weil es ist dann doch anstrengend. Gerade die Rückfahrt war super anstrengend, wenn man aus dem Urlaub kommt. Wenn man in den Urlaub fährt, geht's noch, finde ich. Da freut man sich, da ist man motiviert. Auf der Rückfahrt ist es schon deutlich anstrengender gewesen. Und gerade sowas wird dann dadurch natürlich deutlich erleichtert. Also Ich bin ein Riesenfan davon, auch in Europa, quer durch Europa zu fahren mit dem Auto. Das ist etwas, was ich in Europa sehr schätze. Und mit sowas wie Full Self-Driving wäre das aus meiner Sicht dann nochmal einfacher. Ne? Und es gibt auf dem Weg natürlich viele geile Sachen, die man sich angucken kann. Von daher wäre das für mich tatsächlich auch was, was ich in Anspruch nehmen würde. Ich habe zwar weder ein E-Auto noch ein intelligentes Auto, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Also ich würde dem nicht hinterher weinen, dass ich nicht mehr selber fahren müsste. Ich glaube, anders als in anderen Bereichen würde ich das Dach tatsächlich als großen Komfortgewinn empfinden.
Auf alle Fälle. Und vielleicht können wir hier so einen kleinen Werbeblock einbauen, weil wir haben ja bald einen Live-Podcast.
Genau. Zwei tatsächlich. Also wir haben zwei Live-Podcasts geplant in nächster Zeit. Der erste wird stattfinden am 14. Oktober in Düsseldorf. Da sind wir bei der Zoom Podcast Week und da werden wir tatsächlich dieses Thema auch mitbringen. Da wird es um sowas gehen wie autonomes Fahren, aber auch Smart City. Also wie entwickeln sich Städte weiter? Vielleicht auch der Vergleich Düsseldorf-Paderborn und darüber hinaus. Also gerne, wenn ihr Lust habt, kommt dazu und schaut euch an, wie wir auch mal live wieder mal heiße Luft produzieren.
Und wenn es richtig gut läuft für Tesla, dann fahren wir FSD Supervised sogar hin.
Ja, das wäre wirklich tatsächlich, das wäre natürlich ein Highlight. Ne? Also wenn das klappen würde, ich glaube nicht, dass das klappen wird. Dafür halte ich die europäische Rechtsprechung und die europäische Gesetzgebung für deutlich zu langsam, zu träge. Aber vielleicht werden wir ja überrascht.
Genau,
und der zweite Live-Podcast wird stattfinden am 10. November. Das wird hier bei uns in Paderborn stattfinden, in unserem IoT Experience Center. Und da wird es um das Thema Robotik gehen. Wir bauen hier tatsächlich gerade sehr stark aus. Und viele Kollegen sind richtig heiß und angefixt und trainieren gerade tatsächlich humanoide Roboter bei uns. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir halt einfach die nächsten Jahre extrem stark treiben werden und was, glaube ich, auch viele Veränderungen mit sich bringen wird.
Das ist, glaube ich, ein zweites Thema, was dich bestimmt auch sehr stark beschäftigt hat jetzt in den letzten Wochen, dass wir immer mehr sehen, dass die KI einfach physisch wird und das zeigt sich an humanoiden Robotik-Lösungen, aber auch an anderen Lösungen. Ich hatte jetzt mehrere Gespräche auch in der Sommerzeit mit einigen CTOs von verschiedenen Unternehmen, die eigentlich, also fernab von der Robotik aktiv sind, sondern eher so, ich sage mal, biederen Anführungszeichen maschinenbauliche Komponenten oder Systeme entwickeln. Und das hat mich jetzt total gefreut. Ich habe ja mal vor zig Jahren promoviert. Das ist 2010 dann letztlich gewesen, aber in den Jahren davor ja an dem Thema gearbeitet und vor allem diese Vision aufgemacht, dass wir von mechanisch geprägten Systemen oder Einzeldisziplinen zu mechatronischen Systemen kommen und dann die nächste Perspektive eigentlich dieser intelligenten autonomen Systeme sind. Und für mich war das einfach jetzt ein Eye-Opener und auch positiv, dass mir echt in den letzten Wochen viele sagen, jetzt sind wir genau da. Wir gehen jetzt in die Richtung autonome Systeme und vor allem an der Punkt, was heißt das? Welche Herausforderungen ergeben sich dafür? Und dann sind wir komplett eigentlich so unserem Kernthema Systems Engineering, systemische Eigenschaften zu identifizieren, weil dann eben 1+1 halt nicht mehr 2 ergeben muss an vielen Stellen, sondern es ergeben sich halt neue Mechanismen, um überhaupt Autonomie zu bekommen. Aber vor allem kannst du Autonomie oder intelligente Funktion nicht unbedingt mehr in einer Fachabteilung alleine klären, sondern es wird deutlich interdisziplinärer, deutlicher, systemischer und ja, da freue ich mich auch total drauf, die nächsten Wochen auch diese Unternehmen weiter dabei zu begleiten.
Also aus meiner Sicht, Systemdenken wird eine der Kernkompetenzen sein, die wir in den nächsten Jahren brauchen. Und KI wirkt als Katalysator in dem Bereich, ganz klar. Also das, was wir jetzt die letzten Jahre sehen, was wir auch bei Tesla sehen, vieles davon ist tatsächlich durch die fortschrittliche KI beschleunigt, also auch die Entwicklung von solchen fortschrittlichen Systemen. Und ich glaube, wir werden noch sehr viele Durchbrüche in nächster Zeit sehen. Und ein Durchbruch, der ist ja tatsächlich gestern wohl dann auch öffentlich gemacht worden, nämlich von OpenAI. Die haben ihr Modell GPT-6 bzw. GPT-Astra angekündigt und wohl auch in Pressekonferenzen bzw. in Meetings mit Investoren haben einige Vertreter von OpenAI, Greg Brockman beispielsweise, hat davon gesprochen, dass es aus seiner Sicht jetzt tatsächlich AGI ist. Also AGI ist erreicht, Artificial General Intelligence. Wir haben also laut einiger Vertreter von OpenAI tatsächlich jetzt das Level erreicht, wo die KI tatsächlich uns Menschen mindestens ebenbürtig ist in allen täglichen Aufgaben beziehungsweise zumindest in allen Aufgaben, die man mit einem Computer umsetzen kann.
Ja, crazy, ne? Also ich habe das auch, ist jetzt auch ganz frisch, ne? Also ich habe es noch nicht ausprobiert.
Wir haben ja auch jetzt noch keinen Zugang.
Ja, aber es kommt, also
das soll jetzt die nächsten Tage ausgerollt werden. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert.
Ja, aber das wird, glaube ich, jetzt relativ schnell möglich sein. So war es jetzt an den letzten Malen auch so, dass das jetzt keine große Verzögerung war. Super beeindruckend. Also ich habe auch Feedback von einigen gesehen, die auch, also der da wurde wirklich gesagt, das hat jetzt hier nochmal die Entropic-Modelle, also wirklich würde es in Schatten stellen. Mhm. So weit sind da einige gegangen. Extrem leistungsfähig. Viele reden jetzt wirklich vom Tod des Software-Engineerings im Zuge. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, überhaupt was zu programmieren aufgrund der Leistungsfähigkeit dieser Modelle. Ich bin echt gespannt, ob das in dieser Dimension so ist. So hart waren wir bisher noch nie mit unserem Urteil. Auch wenn wir da einen krassen Wandel sehen. Ja. Und
ich meine, die Realität sieht natürlich häufig dann immer anders aus. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile etwas vorsichtiger geworden. Also mich reißen diese Ankündigungen jetzt nicht mehr ganz so mit wie noch die letzten. Also ich erinnere mich noch Ende letzten Jahres, 03, als da dieser, damals war es glaube ich Arc AGI 2 Benchmark oder 1, wurde krass geknackt. Jetzt ist ja tatsächlich Arc AGI 3 quasi 100% gesättigt durch das Astra-Modell. Man muss dazu sagen, das letzte beste Modell von OpenAI hatte glaube ich an die 40% erreicht. Das ist ein Test, der erfordert halt, dass Modelle tatsächlich langfristig auch Strategien entwickeln, Strategien lernen und nicht gesehene Spiele tatsächlich in schnelleren Durchlaufen spielen können als ein Mensch beispielsweise. Also es ist für Menschen etwas, eine Aufgabe, die intuitiv einfach lösbar ist und bislang für KI sehr schwer lösbar war. Und das neue Modell zusammen mit dem drumherum aufgebauten System, muss man dazu sagen, scheint diesen Benchmark jetzt geknackt zu haben. Und ich warte aber tatsächlich erstmal ab, wie das in der Realität aussieht. Auch ein Mythos und ein Fable haben die Welt jetzt nicht komplett grundlegend verändert von einem auf den anderen Tag. Die haben natürlich viele Dinge verändert. Gerade im Bereich Cybersecurity hat es tatsächlich einiges getan. Können wir gleich auch nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube aber schon, dass dieses Thema Systemdenken einfach der Schlüssel sein wird. Also ob wir jetzt darüber diskutieren müssen, dass man von Hand Code schreiben muss, ich glaube, das da sind wir drüber hinaus. Natürlich wird es immer noch Leute geben, die das machen möchten und die sollen das auch tun. Ich weiß es nicht, ob man dafür jetzt wirklich dann noch bezahlt wird, dass du dich halt hinsetzt und von Hand wirklich in langer Zeit vielleicht mal, 30 Zeilen Code oder so erzeugst. Am Ende ist es aber gar nicht so sehr die Frage, wie wir die Sachen entwickeln, sondern entwickeln wir die richtigen Sachen, prüfen wir die richtigen Sachen, nimmt der Markt das auch an? Also ich glaube, selbst AGI wird das nicht notwendigerweise viel, viel leichter machen. Nämlich die Frage, bauen wir denn die richtigen Sachen? Was sollen wir überhaupt bauen? Wo lohnt es sich reinzugehen? Und da ist quasi auch dieses Systemdenken wieder gefragt. Ich glaube, die Menschen, die das akzeptieren, die da reingehen, die werden auch das meiste aus diesem System rausholen können. Und ich freue mich tatsächlich drauf. Ich freue mich darauf, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich dir gerade auch schon gesagt, mich begeistern diese Ankündigungen von den großen geschlossenen KI-Laboren immer weniger, weil ich tatsächlich sage, ich kann mich erst dazu begeistern, wenn es komplett offen ist, wenn du diese Systeme in deiner eigenen Umgebung betreiben kannst, wenn du der Herr über diese Systeme bist, weil ich mich sehr schwer mit dem Gedanken anfreunden kann, dass ich mein Leben lang quasi mich an einen Anbieter ketten muss, dass ich quasi eine Subscription zahlen muss, um sowas zu erreichen. Natürlich wird das jetzt in den nächsten Jahren und Monaten wahrscheinlich notwendig sein, aber was wir jetzt gesehen haben, die Open-Source-Modelle schließen weiterhin auf. Der Abstand ist zwar da, aber wir haben sehr viele Modelle im Open-Source-Bereich jetzt gesehen in den letzten Wochen und Monaten, die tatsächlich sehr, 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 sehr gut brauchbar sind. Also die wirklich auch für richtige Arbeit genutzt werden können. Ein DeepSeek V4 Flash beispielsweise, auch jetzt sogar mit Vision-Komponente. Das heißt, es kann tatsächlich auch Bilder analysieren etc. von GLM, auch aus China, 5.3 Flash. Im Videobereich gibt es Minimax H3, das heißt, ich kann auf einem Rechner mit einer Nvidia 4090 Grafikkarte, kann ich jetzt wirklich auf Knopfdruck zum Beispiel Szenen aus Big Bang Theory erzeugen. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber das zeigt relativ beeindruckend, dass man tatsächlich per Text plötzlich einfach Szenen erzeugen kann aus einer Serie mit neuen Inhalten. Man weiß dann dementsprechend auch, auf welche Inhalte trainiert worden sind, aber das machen die großen geschlossenen Labore natürlich auch. Also dementsprechend weine ich da jetzt nicht hinterher, dass da natürlich Copyright etc. Übergangen wird, sondern leider ist diese Katze ja aus dem Sack. Aber das beeindruckt und begeistert mich tatsächlich weiterhin. Also der Open-Source-Gedanke, dass man hier tatsächlich wirklich Herr der eigenen Lage sein wird. Auch Linux ist weiter tatsächlich im Kommen. Und ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich auch für uns nicht die schlechteste Strategie ist, hier wirklich diese Open-Source-Sparte sehr gut zu befeuern. Immer wohlwissend, am Ende wird die Zukunft wahrscheinlich hybrid sein. Die großen Frontiermodelle in Kombination mit kleinen, lokalen, leistungsfähigen, spezifischen Modellen. Mit so einer Zukunft kann ich mich dann doch eher anfreunden.
Ja, ich muss jetzt tatsächlich, also das ist auch eine Diskussion, die ich jetzt immer so mal sehr stark natürlich verfolgt habe. Für uns war halt jetzt nicht so neu. weil wir das, glaube ich, also ich habe tatsächlich einen allerersten Vortrag, der hier auch auf unserem Kanal ist, den wir zusammen gebaut haben, und ich habe ihn dann halten dürfen zum Thema Me, Myself and AI. Und da hatten wir das Thema lokale KI ja schon sehr stark drin. Das war vor über 3 Jahren. Ne? Da haben die Leute, glaube ich, gefragt, was wollen die jetzt eigentlich damit?
Ja.
Aber wir haben das ja schon immer skizziert und wir hatten über die Jahre ja immer, ich hatte immer, du auch, immer so eine Folie drin, Abstand.
Ja.
Ne? Und dieser Abstand ist halt immer kleiner. Auch das hatten wir ja immer schon Quellen gefunden, die das auch prognostiziert haben. Wir haben immer gesagt, Leute, hier, achte da drauf. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen, wir haben jetzt mehrere Projekte, mehrere Aufträge auch von Unternehmen, die gesagt haben, also alles schön und gut, was ihr da so macht und uns erzählt. Das Einzige, was für uns aber gerade irgendwie relevant ist, was ihr mitbringt und visionärer mitbringt als viele anderen, ist der Aufbau jetzt eines lokalen souveränen KI-Stacks.
Genau.
Und das finde ich ein spannendes Thema. Das ist ja auch gerade dein Thema, wo du extrem viel dran forschst und auch arbeitest. Und das hat mich jetzt in den letzten Wochen echt nochmal sehr stark bestätigt, ohne zu wissen, wann genau jetzt eigentlich dieser Hype jetzt entstehen wird. Der ist jetzt schon Anfang des Sommers, ist der relativ hochgegangen, hat man sehr viele Videos auch gesehen bei YouTube, wo Leute gesagt haben, wow, krass. Da gab es ja auch Benchmarks, wo die zum Teil besser waren.
Ja, aber am Ende entscheidet wirklich der eigene Use Case immer darüber. Also das ist ganz wichtig zu sagen, die Benchmarks, die sind immer nur eine Momentaufnahme und die können auch manipuliert werden. Man kann darauf hintrainieren, diese Benchmarks möglichst gut zu knacken. Deshalb sage ich, diese Sachen müssen natürlich in der Realität ausprobiert werden und häufig realisiert man dann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ob der Abstand tatsächlich, sag ich mal, kleiner werden wird oder ob er nicht jetzt tatsächlich größer werden wird, einfach weil die Anzahl an GPUs, die jetzt gebraucht werden, um diese Frontiermodelle zu trainieren, die steigt natürlich jetzt ins Unermessliche und letztendlich gibt es aktuell eigentlich nur 2, die wirklich Zugriff auf diese Kapazität haben. Das sind Anthropic und OpenAI. xAI hat ja entschieden, tatsächlich die eigenen GPU-Kapazitäten jetzt auch zu vermieten, ne, anstatt halt nur auf das eigene Training zu setzen. Also die haben für sich erkannt, das ist vielleicht das Lukrativere. Wir sehen tatsächlich, dass die Nachfrage steigt, dass es eine Knappheit eintritt. Die Hardwarekosten steigen ins Unermessliche. Ne, da können wir auch gleich nochmal dazu sprechen. Von daher ist es sehr schwer abzuschätzen, ob der Spalt vielleicht größer werden wird. Aber nichtsdestotrotz sage ich, das, was man jetzt schon mit lokalen Modellen erledigen kann, kann man natürlich dann auch nutzen. Der Case lässt sich dann halt einfach auf eine andere Art und Weise rechnen als mit einer gewissen Ungewissheit, wo man nicht weiß, steigen die Kosten nicht. Vieles ist aktuell verzerrt in der Wahrnehmung, weil wir halt diese Abo-Modelle haben, gerade im Privatbereich, wo du 20, 100 oder 200 Dollar zahlen kannst und du bekommst deutlich mehr, als du eigentlich zahlst, raus. Das verzerrt die Wahrnehmung natürlich. Wenn wir also die echten Preise aktuell zahlen würden, wären wir vielleicht nicht mehr so beeindruckt, weil dann unser Geldbeutel sehr schnell schreien würde. Was auch ein anderer Faktor dafür ist, dass ich sage, die Strategie auch wirklich sich ein Stück weit zu entkoppeln und zu sagen, ja, wir nutzen die bestmögliche KI, aber wir bauen unseren Stack so auf, dass wir unabhängig sind, dass wir jederzeit wechseln können, dass wir auch verschiedene Modelle nutzen können. Das halte ich tatsächlich für extrem entscheidend, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass natürlich die großen Modelle wie OpenAI oder Anthropic, die schließen tatsächlich immer mehr auch ihr System ab. Also wir sehen eher so eine Situation wie bei Apple, ein Walled Garden, du bist in dem Ökosystem, kommst dann aber nicht raus. Es werden viele Inhalte mittlerweile verschlüsselt, also zum Beispiel die sogenannten Reasoning Traces, also das, was das Modell quasi mit sich selber bespricht, ist verschlüsselt. Bei OpenAI, bei Anthropic kann man nicht einsehen. Die Chinesen hatten herausgefunden, wie man das umgehen konnte in der Vergangenheit und haben dann schön auch sich das abgezweigt. Dem weine ich auch nicht hinterher, ehrlich gesagt. Ich meine, Anthropic hat auch auf das Wissen der gesamten Menschheit trainiert, sage ich immer. Und dann brauchen die sich nicht wundern, wenn das Wissen jetzt auch nach China und woanders hin abfließt. Habe ich also eine gewisse Schadenfreude entwickelt, muss ich sagen. Und immer mehr jetzt auch tatsächlich so die History, also das, was das Modell besprochen hat, die sogenannte Compaction. Also Modelle haben ja ein begrenztes Kontextfenster. Das wird regelmäßig quasi, muss das nochmal komprimiert werden, damit das Modell weiterarbeiten kann. Und auch das ist bei OpenAI mittlerweile so, dass das dann auf den eigenen Servern liegt und nicht eingesehen werden kann. Und das sehe ich halt absolut kritisch. Also du zahlst Geld für etwas, was du dann nicht einsehen kannst und bist dann nicht in der Lage, eben einfach zu wechseln. Natürlich ist das deren Strategie und ich bin da tatsächlich sehr kritisch in der Hinsicht, was für mich einfach ein weiterer Grund ist zu sagen, man muss wirklich jetzt gut überlegen, dass man sich nicht in eine zu krasse Abhängigkeit begibt bei einem Anbieter. Und wir sind da, glaube ich, jetzt nicht der schlechteste Partner auf dem Weg. Also wer Interesse hat, kann uns da natürlich auch gerne ansprechen.
Ja, das ist schon ein Punkt. Und man muss es ja auch betrachten, will ich als Privatperson eine KI-Lösung haben, die mich jetzt irgendwie im Alltag unterstützt bei irgendwelchen Fragen. Oder brauche ich eine KI als Unternehmen mit einer ganz anderen Frage an Souveränität, an Sicherheit, an Zuliefersicherheit?
Ja, was ist überhaupt mein Wettbewerbsvorteil?
So ist es.
Fließt mein Wettbewerbsvorteil ab, wenn ich kommerzielle Lösungen nutze, auf die ich keinen Zugriff habe? Natürlich bieten OpenAI und Anthropic Lösungen an, wo sie sagen, Zero Data Retention, die können nichts mitlesen, keine Daten werden gespeichert. Klar. Aber wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, was passiert denn, wenn aus politischen Gründen beispielsweise der Zugang abgetrennt wird. Also es gibt da sehr viele Aspekte, weswegen ich das für sinnvoll halte. Und das ist auch ein Thema, wo ich weiterhin auf jeden Fall Werbung machen werde für Lösungen entwickeln werde, weil ich da einfach tatsächlich das als schlachtentscheidend sehe. Also ähnlich wie Linux im Prinzip das ganze Thema Computing geöffnet hat und jeder quasi ohne auch viel Budget Dinge umsetzen konnte, einrichten konnte. 90% der Serverinfrastruktur, würde ich jetzt mal postulieren, läuft über Linux-Systeme und genau so einen offenen Technologie-Stack brauchen wir auch für KI, damit wir in einer wirklich souveränen Zukunft leben können.
Das hast du schon angesprochen, hardware-intensiv das Ganze geworden. Also tatsächlich hat mich richtig getriggert in den letzten Wochen, wie teuer denn Gaming-Hardware geworden ist.
Ja.
Also jetzt endlich kommt GTA 6, announced für November, und dann geht man online und will sich eine PS5 kaufen. Und eine PS5 Pro, die kostet jetzt 1.400 €.
Wahnsinn.
Wohlgemerkt ist sie momentan lieferbar. Die Xbox Series S, die habe ich mir gekauft, 2020, am Release Day habe ich mir die gekauft. Also wirklich am Release Day, während Corona, da habe ich das einfach gebraucht. Für 300 €, die kostet jetzt auch 500 €, eine 6 Jahre alte, eigentlich veraltete Konsole, Computer-Hardware, wird für fast das Doppelte verkauft, und so sind die Preise eigentlich für alle Systeme. Und jetzt mal mit der Series S werde ich, glaube ich, keinen Spaß haben mit GTA 6, das zu spielen in, keine Ahnung, 15 Frames per Second oder sowas. Also da sieht man schon die Schattenseiten, fast schon konkurrierende Schattenseiten, und natürlich die Gamer, die können da finanziell ja gar nicht mithalten. Das ist ja völlig absurd. Und dann bin ich schon gespannt, was sich Rockstar oder beziehungsweise dann die Hersteller hinter GTA 6 da überlegen. Wir hatten ja neulich mal ein Interview mit dem CEO. Hier hatte ich schon mal ein paar Mal zitiert, der ja für viele interessante Punkte diskutiert hat bei der Entwicklung mit KI.
Ja, genau.
Es ist die Frage, ob KI noch zulässt, dass die Leute die Hardware haben, damit die Leute seine Spiele spielen können.
Ja.
Das sind schon spannende Entwicklungen, die reinkommen. Gucken wir mal, wie das ausgehen wird.
Ja.
Das ist, ich glaube, aber wird aber auch noch einen positiven Part dazu haben, daran zu entwickeln, weil ich glaube, das ist nämlich ein großes Geschäft, das Gaming, und das wird das wird nicht daran scheitern, das glaube ich nicht.
Ich habe da tatsächlich eine Vermutung. Ich glaube, das wird nochmal dieses ganze Thema Game Streaming tatsächlich beflügeln. Also das gibt es ja jetzt schon seit vielen Jahren. Google hatte ja mit Stadia auch mal einen Versuch gestartet, was ich dann auch selber ausprobiert hatte und damals schon sagen musste, also technisch hat das schon funktioniert. Also solange du eine Internetverbindung hattest, die schnell genug war, konntest du tatsächlich mit guter Latenz Spiele spielen, natürlich vielleicht jetzt nicht im sag ich mal wettbewerblichen Bereich, dafür ist es dann wahrscheinlich da zählt jede Nanosekunde, würde ich mal sagen, aber jetzt, sag ich mal, für Casual Gaming hat das damals schon gereicht, und Nvidia ist ja selber da auch unterwegs, das heißt, du kannst quasi so einen Cloud Computer anmieten und zahlst dann quasi nur für die Zeit, die du nutzt. Ich fürchte fast, dass viele Leute darauf ausweichen müssen, weil 1.400 € für eine Spielkonsole ist halt deutlich schwieriger zu rechtfertigen als jetzt für einen Arbeitslaptop beispielsweise, für ein iPhone, was du halt wirklich tagtäglich bei dir rumträgst.
Ja,
selbst da ist es ja schon irgendwie wahnsinnig, dass wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, dass diese Geräte so teuer sind. Aber letztendlich habe ich tatsächlich die Befürchtung, das kommt dann ja auch dem Ausbau der Datencenter auch wieder zugute, ne? Wenn es vielleicht nicht nur KI ist, sondern wenn man einfach auch eine gemischte Art und Weise hat, diese Sachen zu benutzen. Das heißt, der Return on Invest lässt sich vielleicht dann auch noch mal leichter rechnen, wenn man sagt, okay, selbst wenn die Nachfrage nach KI jetzt nicht kommen würde, die Nachfrage nach Gaming lässt sich halt anders auch noch mal abschätzen. Da haben wir deutlich längere historische Daten. Von daher fürchte ich fast, dass das für viele Leute so das Mittel der Wahl sein wird. Man setzt sich an den Fernseher, das Spiel wird quasi von Servern dann auf den Bildschirm gestreamt. Solange das mit einer Latenz funktioniert, die niedrig genug ist, glaube ich, wird das für viele Leute sehr akzeptabel sein. Hat dann auch den Vorteil, du brauchst halt nie eine Konsole zu upgraden.
Im Prinzip,
ist das so. Das wird im Hintergrund, die Server werden weiterentwickelt. Ich bin da auch ähnlich wie im Open-Source-Bereich sehe ich das Ganze schon kritisch, weil ich bin ein Mensch, der auch gerne noch was in der Hand hält. Aber,
du spielst lieber Super Nintendo.
Ich spiele lieber Super Nintendo. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch eine Retro-FPGA-basierte Konsole bestellt, die Super Station One, und die soll jetzt heute tatsächlich auch eintreffen. Habe ich vor einem Jahr schon bestellt. Da bin ich mal gespannt. Da kann man dann tatsächlich Retro-Spiele spielen, und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Also ich kann das erstmal alles unterstreichen. Ich habe auf meine Xbox tatsächlich von Anfang an eigentlich so ein Monatsabo, und darunter auch kann ich eben Spiele praktisch direkt online spielen. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Das geht ja nicht nur auf der Konsole dann, das kannst du ja praktisch dann theoretisch auch auf dem Handy streamen und sowas. Also das ist schon ganz gut, muss man sich trotzdem alles überlegen. Und da komme ich zum Punkt, der hat mich dann, also GTA 6, das ist jetzt ein Freizeitthema, ne? Das ist jetzt so, wenn es jetzt nicht klappt, dann kann ich damit leben. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass da mein Leben dran hängt. Aber ein Thema, was mich jetzt echt intensiver in den letzten Wochen beschäftigt, habe ich auch nicht meine finale Meinung, wollte ich mit Elias Karianis, am Montag habe ich da auch einen Termin, wollte ich mal mit ihm auch diskutieren. Ich habe sowas, ich nenne das jetzt mal so das AI-Justification-Gap, in das wir momentan reinlaufen. Also wie können wir eigentlich rechtfertigen, dass wir so viel ins Training und Ausbau der KI-Infrastruktur investieren? Technische Ressource, aber auch, wir reden ja auch über Energie, wir reden über Wasserverbräuche. Das ist ja absurd, wenn die Kurve weiterläuft. Noch ist das jetzt eine große Industrie, ja, aber es ist auch noch nicht mal die größte, was diese Verbräuche angeht. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, wohin? Und ich frage mich immer, wie viel Mehrwert kriegt man denn dann draus? Ja. Also, dass die KI-Modelle jetzt immer besser werden, ist für mich klar, ne? Und jetzt GPT-6 vielleicht nochmal ein größerer Sprung, aber davor war es jetzt eher lokal, nicht lokal. Aber ich hatte das Gefühl, es wird halt an mehreren Stellen auf dieser Welt wird eigentlich ein ähnlicher Hammer gerade gebaut. Und wir haben aber eigentlich im Prinzip ja als Welt haben wir nur einen Nagel am Ende des Tages, ne? Den wir nageln müssen. Und das finde ich schon relativ schwierig, wie viel wir als Planet eigentlich einsetzen wollen, was auch die Ressourcenfrage da angeht. Also ich finde es tatsächlich mittlerweile da schon. Muss ich mir echt in den nächsten Wochen, wollte ich mir da echt intensiver Gedanken dazu machen, auch mit anderen Disziplinen mal mich dazu austauschen, weil es jetzt nicht mein Fachgebiet ist. Mir geht es jetzt gar nicht um eine Sustainability-Diskussion, sondern um eine Vernunftsdiskussion dahinter. Ja. Der Frage würde ich herzukommen und vielleicht tatsächlich auch sowas wie ein Return on Resources tatsächlich mal zu überlegen, was sinnvoll ist. Ne? Also wir laufen gerade ja irgendwie, ich will nicht mal sagen blindlings rein, aber unbestimmt. Also unbestimmt im Sinne von, wir als Bevölkerung bestimmen ja gar nicht mit.
Ja.
Zum Teil bestimmen das ja auch einfach Konzerne gerade. Ja. Und die gehen ja mit etwas um, was irgendwie uns als gemeinsam, als Gemeinschaft irgendwie gehört oder auch wir gemeinsam produzieren, nämlich mit dem Planeten selber. Und dann finde ich das schon eine Diskussion, die man führen muss und die man auch nicht ausblenden kann. Also da bin ich bei dir, wie Anthropic sich praktisch dem Allgemeinwissen bedient hat, befürchte ich, dass man sich jetzt auch der allgemeinen Ressource weiter bedient. Und ich glaube auch da ist ein Punkt, worüber man mal nachdenken müsste, ne? Und intensiver nachdenken, ohne jetzt gleich nach einer Regulatorik auszurufen wieder. Aber ich glaube, die Entwicklung so ungebremst, wie sie jetzt läuft, kann es nicht. Also das kann nicht gut gehen.
Es ist in der Tat, aus meiner Sicht ein sehr komplexes Thema, weil natürlich ehrlicherweise, wenn wir uns auch die Studienlage angucken, es wird immer davon gesprochen, Produktivität steigt ins Unermessliche. In der Realität wird natürlich viel ausprobiert einfach. Das heißt, viele Ressourcen, die gerade genutzt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht auch Sora 2 gewesen von OpenAI, die dann auch selber irgendwann gesagt haben, okay, das können wir gar nicht mehr machen. Das nimmt uns so viele Ressourcen weg und am Ende, was erzeugen wir? Wir erzeugen Schundmaterial. Ne? Und das muss man dann auch ehrlich sagen. Selbst ich mit dem Beispiel hier Minimax H3, wenn ich jetzt so eine Szene von Big Bang Theory oder was auch immer erzeuge, das bringt ja keinen wirklichen Mehrwert in dem Augenblick. Ich mache das natürlich, weil ich das Ganze jetzt irgendwo aber testen will und feststellen will, wozu das gut genutzt wird. Aber ich lasse das halt jetzt auch nicht einfach dauerhaft im Hintergrund laufen. Es gab zum Beispiel ein Experiment jetzt, wo die sozusagen einen Live-Fernsehsender auf Basis eines solchen Modells gebaut haben. Das heißt, die Leute konnten quasi live im Chat mal was schreiben und das Programm hat sich quasi automatisch angepasst. Ne? Also es ist ein interessantes Experiment, weil es zeigt vielleicht auch eine zukünftige Stoßrichtung in Richtung Entertainment. Aber am Ende müssen wir uns ja schon die Frage stellen, machen wir damit denn dann die sinnvollen Dinge? Und ich glaube, das muss der Fokus sein. Ich will gar nicht KI in Frage stellen. Das stelle ich nicht in Frage. Ich halte das für die Zukunftstechnologie schlechthin. Und wir müssen auch KI benutzen, um eben diese Fragestellung dann zu lösen. Und das wird auch passieren. OpenAI hat beispielsweise jetzt auch eigene Computerchips vorgestellt, die sie selber in-house entwickelt haben, die sie auch selber mit KI optimiert haben, die deutlich effizienter funktionieren. Das heißt, die Modelle werden darauf schneller laufen als auf bisheriger Hardware bei weniger Ressourceneinsatz. Und genau das sind die richtigen Fragestellungen aus meiner Sicht, Natürlich muss man auch links und rechts ausprobieren können, aber wenn das sozusagen aktuell 90% der Nutzung ausmachen würde, dann können wir schon ehrlicherweise sagen, ist das wirklich ein sinnvoller Einsatz von KI? Wollen wir in so einer Welt leben, wo im Prinzip jeder das Gefühl hat, ich tue so viel, ich habe meine Agenten im Hintergrund laufen, die permanent was machen, aber am Ende benutzt du es gar nicht, weil du einfach nur das Gefühl haben willst, irgendwie produktiv zu sein. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Fragestellung, die auch wir uns ehrlicherweise stellen müssen, die auch wir adressieren müssen. Und ich halte das deshalb für ein super komplexes Thema, aber finde ich gut, dass du es ansprichst. Wir sollten da weder in die eine noch in die andere Richtung zu stark reingehen. Also ich bin da kein Extremist, also weder in Richtung Sustainability und wir müssen jetzt sofort KI verbieten, noch, dass ich sage, keine Regulatorik, wir lassen das jetzt alles ungebremst laufen, sondern ich bin da tatsächlich eher ein Vertreter zu sagen, mit Vernunft und mit dem Gedanken Innovation und wirklich, dass wir in einer besseren Zukunft leben wollen in Zukunft. Nicht in einer Zukunft, wo wir hinterher alle sagen, ja, früher war es doch vielleicht nicht so schlecht.
Ja, auf alle Fälle. Und man muss das ja auch steuern, die ganze Entwicklung. Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der mich jetzt eigentlich kontinuierlich ja die ganzen Wochen ja schon beschäftigt. Wir haben ja auch die letzten Out of Time-Folgen ja auch unter anderem zu dem Thema gemacht, der AI-enabled Industry. Also wir sind ja in Deutschland tatsächlich in einer wahnsinnigen industriellen Transformation. Das geht durch die ganzen Nachrichten, VW sieht man jetzt, aber das sind, kann man jetzt auch über alle anderen kleinen Unternehmen, die einfach nicht in den Nachrichten auftauchen. Bei allen steht eine große Unsicherheit, eine große Veränderung vor der Tür. Ich kriege mittlerweile gefühlt jede Woche eine Anfrage, also sowieso ja schon immer, für irgendwelche Keynotes oder ob ich mal da als Impulsgeber kommen könnte. Und die startet mittlerweile immer gleich. Also wie Sie wissen, befinden wir uns wie alle anderen in einer Transformation. Also so starten diese Anfragen und das spiegelt den Zeitgeist. Ja. Und das ist ja erstmal positiv, dass alle sagen, okay, hier muss ich was tun. Und gerade wir arbeiten ja auch jetzt intensiv daran, unsere regionale Industrie voranzubekommen, zu transformieren. Nicht, weil die hinten dranhängt, sondern weil eben alle jetzt sich Gedanken machen müssen, wie sieht eigentlich die zukünftige Wertschöpfungskette aus, die sinnvoll ist, aus Grund, ne, die vertretbar ist, die produktiv ist, die aber auch, ich sage jetzt mal, Wohlstand schafft. Weil darum geht es ja. Es geht ja nicht nur darum, wir wollen jetzt Geld verdienen, sondern wir wollen ja Wohlstand halten, wir wollen Wohlstand beschäftigen. Wir haben eine ganze Menge, die wir hier erreicht haben, auch in Deutschland, auch in Europa. Und das muss man im Gesamtkontext auch setzen. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt die gesamte Wirtschaft praktisch abbauen. Da fehlt mir die Fantasie, wie das funktionieren soll. Die Auswirkungen sehen wir jetzt schon. Ich kann das hier ganz offen sagen, wie oft ich in den letzten Jahren vertröstet worden bin aufgrund der Rückgang der Steuereinnahmen aus der Wirtschaft, was nicht mehr geht, auch in der Innovation und Forschung. Und dann will ich gar nicht wissen, wie das ist in ganz anderen Bereichen, weil wir sind ja praktisch jetzt sehr speziell und eigentlich ein kleiner Bereich.
Ja, und das schließt im Prinzip ein bisschen an das Thema an, was du gerade gesagt hast. Deshalb versuche ich da auch immer ein bisschen zu bremsen, wenn man in die Richtung geht, oh, ob das alles jetzt so gut ist, dass wir KI ausbauen. Ich sehe das halt als Chance, vor allem, wenn wir jetzt uns auch ehrlicherweise sozusagen als Nachzügler betrachten. Wenn wir sagen, wir hängen hinten dran, wir sind in Europa, was das ganze Thema angeht, unsere Industrie schwächelt auf der einen Seite, unsere traditionelle Industrie. Auf der anderen Seite haben wir es nicht geschafft, schnell genug anzuknüpfen im Bereich KI-Ausbau. Das ist aber aus meiner Sicht unsere Chance, wirklich die beiden, also gerade diese industrielle Thematik anzugehen. Und deshalb müssen wir da aufs Gas gehen und vielleicht auch eine Umgebung schaffen, in der die allgemeine Meinung über das Thema besser ist als zum Beispiel in den USA, wo ja tatsächlich aktuell ein sehr großer Aufschrei entsteht. Also aus verschiedenen Aspekten, insbesondere natürlich auch viele Ängste, wo Leute sagen, einerseits sind sehr viele Jobs gefährdet aus deren Sicht, was auch daran liegt, dass Personen wie Dario Amodei, der CEO von Anthropic, jahrelang halt jetzt davor gewarnt hat, dass alle arbeitslos werden, was bis heute Gott sei Dank nicht eingetroffen ist. Und ich bin da auch sehr, sehr, sehr pessimistisch, dass wir jetzt eine riesige Arbeitslosigkeit sehen werden. Ich glaube, wir werden sehr viele Veränderungen erleben, aber wir werden merken, dass wir alle noch genug zu tun haben werden oder mehr zu tun haben werden als in der Vergangenheit sogar. Und das würde ich mir halt für Europa wünschen, dass wir irgendwie eine positive Stimmung erzeugen können, die dann auch dazu beiträgt, dass wir wirklich auch in unserer traditionellen Industrie diese Transformation wirklich durchsetzen können und auch mutig genug sind. Auch im Bereich wie zum Beispiel Robotik, dass wir da jetzt einfach Gas geben und sagen, wir müssen da jetzt wieder mit an die Spitze gehen und vor allem keine Arroganz an den Tag legen. Ich habe gestern gelesen hier, Zeiss würde behaupten, dass die Chinesen auch in 15 Jahren noch nicht die Technologie haben werden, um diese super glatten Spiegel zu entwickeln, beispielsweise die in den Maschinen von ASML, die ja benutzt werden, um die, sag ich mal, modernsten Computerchips zu fertigen. Das sind also Komponenten, die da eingesetzt werden. Diese Arroganz finde ich einfach fehl am Platz. Diese Arroganz haben wir im Automobilbereich jahrelang gesehen. Wir müssen einfach wirklich sagen, nein, also China wird... Also China hat uns in vielen Bereichen aus meiner Sicht tatsächlich schon überholt. Nicht zuletzt natürlich, weil sie ganz anders politisch vorgehen können. Und ich finde, wir müssen da mit Ehrlichkeit, mit Mut und mit dem Willen vorangehen, zu sagen, wir wollen jetzt eine Veränderung und wir wollen nicht abgehängt werden.
Ich sehe auch momentan tatsächlich ein sehr positives Bild. Also wir warnen viel, ne? Das haben wir auch zuletzt gemacht, aber es gibt ja auch positive Signale und ich sehe, also wirklich jetzt in den letzten Wochen wieder die Gespräche, die ich geführt habe, mit vielen Unternehmensleitungen sind durchweg positiv. Also es ist, glaube ich, nicht nur erkannt, sondern da ist man wirklich mit Mut und auch mit Lust dran. Weil ich sage das ja auch mal, es ist eigentlich eine voll spannende Zeit, es ist eine geile Zeit, es tut sich ja was. Was will ich in der Industrie oder in der Wirtschaft arbeiten, wenn im Prinzip das Business so ist, wie seit 20 Jahren unverändert? Das ist auch nicht im Sinne des Menschen. Genau da bin ich der Meinung, braucht es die Arbeitsplätze dann irgendwann nur noch, um Geld zu verdienen, aber nicht um dem eigentlichen Begriff der Berufung, also einem Ziel auch zu verfolgen, der zu kommen. Ich sehe das positiv. Es gibt auch sehr positive Zahlen mittlerweile wieder. Also die deutsche Wirtschaft hat sich weitestgehend auch erholt. Die Frage ist ja eh, wie weit sie unten war. Es ist ja auch viel eigenes selbst geredet. Das einzige Problem, was ich nach wie vor, oder die Herausforderung, die ich sehe, wir müssen, genau wie du sagst, in eine positive Stimmung kommen, um wirklich Investitionen in Europa, in Deutschland wieder auszulösen. Weil das ist das, was Innovation, was das alles langfristig absichert, diese Investition. Und dafür müssen wir ein Umfeld schaffen, dass man sagen, es lohnt sich, in Deutschland zu investieren. Für deutsche Unternehmen, für ausländische Unternehmen. Es lohnt sich, hier zu arbeiten. Es lohnt sich, hier Dinge voranzubekommen. Und du kannst das auch hier. Und dazu gehört natürlich auch eine Regulatorik. Aber es gehört auch eine Regulatorik, die nicht nur Dinge eben verbietet, sondern vor allem eine Regulatorik, die Dinge ermöglicht. Und auch da sehe ich positive Signale. Bei aller Kritik, die wir auch immer wieder äußern, dass man dort schon auch diese Thematik erkannt hat. Und man muss ja überlegen, jetzt sind wir vielleicht EU-AI-Act. Vielleicht haben sie alle gesagt, da sind wir jetzt die Ersten. Und vielleicht sind wir an manchen Stellen auch übers Ziel hinausgeschossen. Stimme ich auch genauso zu. So, auf der anderen Seite kann man jetzt aus der Situation heraus das natürlich auch dort genau regulieren, wo man sagt, wo es sinnvoll ist. Ne? Ich bin überzeugt, dass andere Länder diese Diskussion noch führen werden. Und wenn sie nicht führen, kommen sie genau dorthin, dass die Leute KI und diese Technologie hassen werden.
Genau.
Und das wird überhaupt nicht funktionieren, sondern wir brauchen, da bin ich überzeugt davon, eine Mentalität, die heißt, wir sind tech-driven, aber wir machen das im Sinne der Menschheit, wir machen das im Sinne des Wohlstands, wir machen das für den Planeten und wir machen das nicht, weil wir Technokraten sind, sondern weil das einfach auch zur nächsten Evolutionsstufe des Menschen hinzugehört. Alles andere wäre aus meiner Sicht, wir können nicht uns die Steinzeit zurückwünschen. Das wird nicht funktionieren.
Ja, absolut.
Das wird nicht funktionieren.
Und in den USA ist es ja tatsächlich jetzt so. Also Bernie Sanders hat gestern auch nochmal veröffentlicht, dass er gerade an einem Gesetzentwurf arbeitet. Er möchte die Entwicklung von Superhuman AI verbieten und unter Strafe stellen sogar. Also 20 Jahre Knast für denjenigen, der quasi Superhuman Intelligence entwickelt.
Ich muss schon mal die Kaution für dich zusammennehmen.
Und das wird natürlich durch verschiedene Dinge jetzt gerade befeuert. Ein Aspekt, der tatsächlich da sehr groß reinspielt, neben Energie und dem angeblich hohen Wasserverbrauch, das wird natürlich immer häufig diskutiert, ist das ganze Thema Cybersecurity und die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Es gab eine Situation, OpenAI hat Modelle trainiert und die Modelle waren nicht gut genug gesichert und wurden auch nicht gut genug gemonitort. Die haben angefangen, sich untereinander Nachrichten heimlich auszutauschen. Also es klingt schon ganz absurd. Drus und unheimlich, kann man ganz gut nachlesen. Die haben wirklich quasi eine Nachrichtenaustauschplattform sich quasi aufgebaut über die Instrumente, die denen zur Verfügung standen und haben dann tatsächlich ein anderes Unternehmen gehackt. Die haben sich in Hugging Face reingehackt. Ich würde vorschlagen, wir machen zu diesem Thema mal eine komplett eigene Folge, weil es einfach zu groß ist, als das hier in der Druckbetankung, die wir heute machen, abzuhandeln. Aber das sind alles Aspekte, die dazu führen, dass das natürlich hart diskutiert wird. Und da muss ich sagen, bin ich schon auch deiner Meinung, wir haben jetzt diese Instrumente, mit denen wir regulieren können. Allerdings glaube ich schon, dass wir da etwas anders rangehen müssen, weil das, was wir jetzt mit dem EU-AI gemacht haben, ist aus meiner Sicht auch wieder viel verbrannte Erde, Wasser auf den Mühlen der EU-Hasser, die dann sagen, ja, guck mal, die EU macht da wieder irgendeinen Quatsch. Ich sehe das schon irgendwie schon kritisch, aber gebe dir recht, dass wir natürlich da jetzt die Vorreiter sind, diese Instrumente zu haben und diese Instrumente auch wieder entsprechend realistisch reduzieren zu können, da wo es sinnvoll ist. Zum Beispiel vielleicht für EU-Unternehmen, dass wir sagen, ja, ihr seid davon befreit, weil ihr vielleicht einfach EU-Unternehmen seid. Keine Ahnung, ob das rechtlich überhaupt möglich ist, aber das wären mal Instrumente, wo man dann sagen würde, ja, okay, dann kommt das den Unternehmen in der EU tatsächlich eher zugute als den Unternehmen weltweit.
Also ich bin, du auch, voller Tatendrang. Es waren eigentlich keine langweiligen Sommerferien. Es
ist nein, ganze nein,
passiert.
Nein.
Wir können jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren, aber wir haben natürlich jetzt auch eine Menge vor und gerade auch diese größeren Themen hinter KI. Da hätte ich jetzt auch total Spaß in den nächsten Outer Time-Folgen, um mal sowas auch wieder mit aufzugreifen. Ich glaube, das sieht man auch so am Feedback. Und mich würde auch vor allem auch interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann eigentlich momentan so wahrnehmen, welche Themen sie beschäftigen in den letzten Wochen. Das ist, glaube ich, ein spannender Austausch.
Ja. Ja, vor allem, weil wir natürlich sehr stark mit dem Tunnelblick unterwegs sind. Ne? Ja. Also wir haben unsere Fokusthemen und ich merke das selber, links und rechts verpasse ich dann doch schon auch wichtige Entwicklungen, die außerhalb meiner Bubble stattfinden. Von daher wäre ich da auch gespannt. Ne? Gerne, gibt uns gerne Impulse, auch für Themen, wo ihr sagt, okay, ihr seid immer mit KI, autonomem Fahren, Technologie unterwegs, aber da gibt es doch noch ganz andere Entwicklungen, die wir jetzt irgendwie auch stemmen müssen, die uns auch bewegen. Da sind wir natürlich auch bereit, diese Themen zu adressieren.
Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, weil sonst kriegen wir richtig Ärger.
Ach ja.
Wir sind weiß, ja heute in unserem neuen Studio.
Ja, genau.
Haben wir gar nicht erwähnt. Auch dazu gerne mal Feedback, wie ihr unser neues Studio findet.
Genau, also für diejenigen, die sich das jetzt auf YouTube angucken, für diejenigen, die sich das noch nicht auf YouTube angucken, guckt zumindest einmal vielleicht rein, damit ihr das Studio seht. Ihr dürft natürlich gerne weiterhin auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hören. Also das wollen wir euch natürlich jetzt nicht vorschreiben. Ihr verpasst, glaube ich, auch nicht viel, wenn ihr uns nicht seht. Aber es ist doch schon beeindruckend, was die Kolleginnen und Kollegen hier aufgebaut haben.
Auf alle Fälle.
So macht das Arbeiten Spaß, sage ich immer, wenn die Leute mit Tatendrang tatsächlich einfach Dinge umsetzen, die dann auch wirklich uns ein gutes Gefühl geben. Und ja, ich kann nur sagen, also es macht uns sehr viel Spaß, das jetzt hier weiter voranzutreiben. Wir wollen, wie gesagt, auch nicht nur unsere Themen vorantreiben, sondern gebt uns gerne auch Ideen für weitere Folgen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn dann Genie auch wieder da ist, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen Struktur reinkriegen.
Und dann müssen wir die Folge wieder mit als KI-generated oder unterstützt kennzeichnen. Da sind wir heute wahrscheinlich die einzige Folge bei Outer Time, die nicht...
Die nicht KI
gekennzeichnet werden muss. Auch das ist eine Neuerung jetzt in den letzten Wochen. Aber mir macht es auch total viel Spaß. Und wenn ihr auch nochmal Ideen habt für unser Studio, was wir noch hinstellen sollten oder so, dann da sind wir offen. Wir sind gerade im Aufbau und die Kolleginnen und Kollegen haben da echt viel Herzblut reingesteckt. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Der Raum war vor euch hier. Also kann man, wir sollten mal ein Vorher-Nachher-Bild zeigen. Das war der ehemalige Postraum hier von dem Gebäude. Ja. Und immer auch ein Zeichen der Zeit, dass man Postraum nicht mehr braucht. So ein ganzer Raum und von daher schon richtig cool. Macht Spaß.
Bevor wir aufhören, noch eine Frage. Ist dir was aufgefallen im Urlaub? Ist dir was aufgefallen, was so mit KI zu tun hat in der Allgemeinheit? Hast du da, als du so flaniert bist durch Italien, ist dir da was aufgefallen? Ist dir da was ins Auge gesprungen?
Mir ist aufgefallen, dass meine Frau ständig KI nutzt. Und,
das ist mir extrem
aufgefallen.
Ja, okay. Also ist bei mir auch so zu Hause.
Mittlerweile muss ich aufpassen, was für Hypothesen ich aufstelle. Sie werden relativ schnell widerlegt oder bestätigt.
Ja, das ist bei mir genau das Gleiche.
Das ist echt heftig. Das ist wirklich heftig. Also viel mehr als mein Sohn, würde ich sogar sagen, momentan.
Aber okay, das also was mir aufgefallen ist, und ich bin da tatsächlich auch sehr zwiegespalten, in jedem Restaurant, also wenn du so an der Bar vorbeigehst, alles KI-generierte Menüs und alles.
Ja,
das ist echt schon, und vor allem dann auch auf so eine Art und Weise, dass es halt sehr offensichtlich ist, das ist eine Entwicklung, wo ich dann auch glaube,
das sieht nicht cool aus, ne?
Da ist halt diese Kennzeichnungspflicht vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich auch selber merke, ne? Also wir benutzen jetzt KI, wenn wir jetzt zum Beispiel Thumbnails machen, nicht um die Thumbnails komplett zu generieren, sondern um quasi Hintergrundeffekte oder so reinzulegen. Ich muss sagen, ich mag diesen Flatschen, KI generiert, den man jetzt da drauf packen muss. Ich finde den eigentlich nicht gut, weil er entwertet dann automatisch etwas, was trotzdem mit viel Arbeit entstanden sein kann, ist, ne? Das, du weißt ja nicht, wie viel Zeit die Leute da dennoch reingesteckt haben, denn ob es KI generiert ist, das ist keine Wertung eigentlich. Es ist einfach nur ein Hinweis. Und bei diesen Thumbnails merke ich das selber, dass mir das ins Auge springt und ich das eigentlich gar nicht mag. Ich möchte das eigentlich nicht da drauf packen müssen, weil wenn ich weiß, dass ich Arbeit reingesteckt habe. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele Dinge, die du siehst, wo du auch weißt. Da haben die Leute halt vielleicht einmal beschrieben, ne, hier mach mir das, und haben die erste Lösung sofort genommen. Und das ist dann wieder so eher etwas, wo ich sage, da würde ich mir vielleicht doch wünschen, dass man wieder ein bisschen, vielleicht auch handgemachte Sachen weiterhin in der Welt sieht, auch wenn sie vielleicht nicht so hochglanzpoliert dann sind.
Aber doch. gibt ja auch viele kritische Sachen. Dass, also mein Vater hat jetzt vielleicht zum Abschluss ein Video gesehen, hat das dann meiner Frau gezeigt. Ich weiß, es war irgendwas vom Bundeskanzler vom März oder sowas. Und guck mal an, was der Bundeskanzler schon wieder macht, so ein Motto. Und das war natürlich KI gefaked und mein Sohn auch. Aber er hat das natürlich nicht erkennen können. Und da sehe ich schon, also das wäre auch nochmal ein Thema, was wir nochmal tiefer legen
definitiv
müssen.
Definitiv.
Aber so am Ende, langweilig KI-Kennzeichnungspflicht klingt, das hat schon seinen Sinn und Zweck.
Ja, aber das Problem ist, gerade solche Inhalte, die werden natürlich nicht gekennzeichnet. Also Dinge, die dazu da sind,
die
oder
sind
genutzt werden sollen, zu manipulieren, also die sind die Letzten, die ihre KI-Inhalte kennzeichnen werden und ob das nachverfolgt werden kann oder wird, ob das vor allem auch sinnvoll ist, da so viel Aufwand reinzustecken, ich weiß es nicht. Aber lass uns das auch mit auf unsere Liste nehmen, halte ich für ein super spannendes Thema. Ich glaube, für heute war das aber mehr als genug Inhalt, also nehmt es uns nicht übel, dass wir jetzt hier mit so vielen Themen auf einmal um die Ecke gekommen sind. Das ist einfach nach so einem langen Urlaub, war es jetzt nötig, dass wir das einmal aufarbeiten. Aber die nächsten Folgen werden wieder fokussierter sein, das versprechen wir euch.
Perfekt, wie immer wie mit Genie und mit coolen Gedankenexperimenten. Bis
Ganz
dahin,
genau.
Macht's gut,
ciao. Macht's gut, bis dann, ciao.